Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Befiehl den Söhnen Israel und sprich zu ihnen: Ihr sollt darauf Acht haben, mir meine Opfergabe, meine Speise, in Form der mir zukommenden Feueropfer zu ihrer festgesetzten Zeit darzubringen, mir zum wohlgefälligen Geruch. Israels Geheimnis des Erfolgs war ihre Beziehung zum Herrn. In ihrem Glauben und ihrem Gehorsam dem Herrn gegenüber. Und hier haben wir jetzt eine neue Generation, die steht vor ihrem Einzug ins verheißene Land. Die alte Generation ist jetzt fast vollständig ausgestorben. Mose ist noch übrig, sonst wissen wir eigentlich nicht noch genau, wer noch übrig ist. Sie hatten einen neuen Leiter eingesetzt, den Josua. Und jetzt ist es wichtig, dass die neue Generation, bevor sie in das verheißene Land reinzieht, dass sie was lernt über die Anbetung und über diese Beziehung zum Herrn. Das war das Wichtigste. Und die Kapitel 28 und 29 hier sind eigentlich ein Auffrischungskurs über Anbetung, über die ganzen Opfer und die Feste Israels. Und das haben wir alles schon im 3. Mose besprochen. Also wir werden das heute nicht nochmal Vers für Vers durchgehen, falls ihr schon Befürchtungen hattet. Nochmal das Ganze. Aber hier haben wir noch einige Ergänzungen zu dem, was wir im 3. Mose schon gesehen haben. Hier wird uns noch die genaue Anzahl, wie viele Tiere geopfert werden sollen und wie viel Mehl und Wein und wie genau alles. Lektion, die wir hier lernen können, ist, dass es wichtig ist, dass wir unseren Glauben an die nächste Generation weitergeben. An die Jugendlichen, an unsere Kinder. Wir sind berufen, dass wir Jünger machen. Wir schauen dann nur ganz kurz drüber über diese Opfer. Vers 3. Das heißt es, sage zu ihnen, das ist das Feueropfer, das ihr dem Herrn darbringen sollt. 2 einjährige Lämmer ohne Fehler, täglich als regelmäßiges Bandopfer. Das eine Lamm sollst du am Morgen bereiten und das zweite Lamm sollst du zwischen den 2 Abenden bereiten. Das heißt bei Sonnenuntergang. Und dann kommt das Speisopfer dazu und so weiter. Diese Opfer, wenn ihr euch noch erinnert, sprechen von einigen unterschiedlichen Dingen. Zuerst mal am wichtigsten spricht es von Jesus. Jesus ist die Erfüllung all dieser Opfer. Er ist derjenige, der sich ein für alle Mal als Opfer für unsere Schuld dargebracht hat. Und wir haben im Alten Testament oder im Neuen Testament Hebräerbrief erklärt uns über das Alte Testament, dass das Blut von diesen Opfertieren unsere Schuld nicht wegnehmen konnte, sondern nur bedecken. Aber Jesus, der zugleich Hohepriester war und das Lamm Gottes, er ist hineingegangen in dieses Heiligtum des Himmels. Und er hat ein für alle Mal Versöhnung und Vergebung erwirkt vom Herrn für uns. Er hat das Werk vollbracht. Und er steht immer zu unserer Verfügung. Sein Werk am Kreuz reinigt uns ständig von unserer Schuld. Morgens und abends und alle Zeit. In den Klageliedern im Kapitel 3 heißt es, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, seine Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. All diese verschiedenen Opfer, die wir schon im 3. Mose auch gesehen haben, sprechen eigentlich nur von unterschiedlichen Aspekten dieses Werkes Jesu für uns. Wenn es genau interessiert, könnt ihr euch vom 3. Mose die Kassette oder die CD-ROM bestellen. Zweitens, ich glaube, wir haben hier ein gutes Muster für unsere Anbetung. Ein Opfer morgens, ein Opfer abends, jeden Tag, tägliche stille Zeit. Morgens und abends, wenn wir aufstehen, das Erste, dass wir Zeit mit dem Herrn verbringen, seinem Wort mit ihm reden und bevor wir schlafen gehen, dass wir nochmal kurz in der Bibel lesen, unsere Gedanken reinwaschen, dem Herrn die Dinge hinlegen, den Tag hinlegen, vielleicht bekennen, Vergebung auch in Anspruch nehmen. Das ist ein gutes Muster. Ich habe hier folgendes Gebet gefunden. Herr, ich war heute so gut. Ich habe niemanden angeschrien. Ich habe niemanden beschimpft. Ich war auf niemanden zornig. Ich habe nichts zerbrochen oder irgendjemanden verletzt. Aber Herr, ich muss in 5 Minuten aufstehen. Und dann werde ich wahrscheinlich deine Hilfe brauchen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Es ist gut, den Tag mit ihm zu verbringen. Hebräerbrief 13 heißt es, durch ihn, das heißt durch Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Also auch unsere Anbetung, unsere Beziehung mit dem Herrn, unser Opfer, das heißt unsere Hingabe an ihn, das soll was Beständiges sein. Nicht nur ab und zu, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, Sonntagmorgens und Dienstagabends, sondern was Beständiges, Tag für Tag, Gemeinschaft mit ihm. Alleine, als Familie, ist wichtig. Dieses Brandopfer, wenn ihr euch noch erinnert, das spricht auch ganz besonders von unserer Hingabe. Das war dieses Opfer, das völlig verzehrt wurde, völlig verbrannt. Ist ein Bild für natürlich Jesu völlige Hingabe an uns, aber auch an unsere völlige, vollkommene Hingabe an ihn. Herr, ermahne uns im Römerbrief dazu, Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lebendige Opfer. Unser Leben, unseren Leib, das heißt unser ganzes Leben eigentlich, hingeben als lebendiges Opfer auf den Altar legen. Und das sollte was Beständiges sein. Eine tägliche Nachfolge. Jesus hat gesagt in Lukas 9, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das Tägliches. Das Problem ist, wir sind ein lebendiges Opfer. Wir haben Entscheidungsfreiheit, wir sind nicht irgendwo gebunden worden und auf den Altar gelegt und so, jetzt bleibst du dort. Von Zwang. Nee, wir sind ein lebendiges Opfer. Und das Problem mit lebendigen Opfern ist, dass wir dazu tentieren, runterzuklettern von dem Altar. Wieder unser eigenes Ding zu drehen, uns nicht dem Herrn hinzugeben. Deswegen sagt Jesus, es muss eine tägliche Selbstverleugnung sein. Nimm dein Kreuz auf täglich. Tägliche Selbstverleugnung, das heißt mein Ding verleugnen, meine Wünsche, meine Ideen, meine Selbstsucht. Und dann ihm nachfolgen und ihm verfügbar sein und uns ihm hingeben. Und der Herr sagt, das ist ein Wohlgeruch für mich. Das ist was Schönes für mich, das macht mir Freude. Und wenn wir uns das vorstellen, jetzt dieses Opfer, das da am Altar brennt, anfangs hat es ja ganz gut gerochen, ne? So wie wenn wir grillen, ne? Da war dieses Opferfleisch, zumindest bei diesen Opfern, die teilweise, wo nur das Fett verbrannt wurde, ne? Das Fleisch mit ein bisschen Wein drauf und so, das hat ja ganz gut gerochen. So nach Grill, bis es verbrannt ist. Verbranntes Fleisch riecht dann immer so gut. Aber hier bei diesem Brandopfer, da ist das ganze Tier verbrannt worden. Stell euch vor, dieses Schaf mit Fell und Haut und Haaren und weiß nicht, Innereien wurde ganz verbrannt. Es hat nicht mehr gut gerochen. Es hat gestunken. Nach verbranntem Fleisch. Aber der Herr sagt, es ist ein Wohlgeruch für mich. Es ist ein Wohlgeruch, das gefällt mir, wenn Fleisch verbrannt wird. Bildlich, es ist ein Wohlgeruch. Er hat Gefallen dran, wenn wir uns selbst, unser Fleisch, das heißt unsere sündige Natur, unsere sündigen Tendenzen, wenn wir das verleugnen und auf dem Altar legen und verbrutzeln lassen. Der Herr sagt, es ist ein Wohlgeruch für mich. Er liebt es, wenn unser Fleisch verbrannt wird und verleugnet und gekreuzigt wird. Warum liebt er das? Ist Gott ein Sadist? Nee, weil erstens er weiß, dass unser Leben erst dann ihn ehrt. Erst dann, wenn wir uns selbst verleugnen. Und dass er uns erst dann gebrauchen kann, wie er uns will. Aber zweitens, er weiß auch, dass es gut für uns ist. Erstens, dass unser Leben ihn ehrt. Römer 8,8 heißt es, die, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Aber zweitens auch, weil er uns lieb hat. Weil er ganz einfach weiß, dass es gut für uns ist, wenn wir uns selbst verleugnen. Unser Fleisch stinkt und es zerstört uns, es versaut unser Leben und wir machen das Leben anderer schwer, wenn wir unsere Selbstsucht und unsere sündigen Tendenzen raushängen lassen, wenn wir uns gehen lassen. Es geht um meine Meinung und das, was ich denke und meine Gefühle und meine Verletzungen. Es bestimmt mein Leben. Es zerstört. Das ist die Ursache von allen Beziehungskrisen, eigentlich. Die Selbstsucht. Von allen Beziehungskrisen, allen Ehekrisen, alles kommt darauf zurück, auf unser Fleisch, auf unsere Selbstsucht. Es zerstört. In Römer 8, Vers 6 heißt es, die Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Römer 8, 13. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Also wenn wir so selbstsüchtig dahin leben und unseren egoistischen Lüsten so freien Lauf lassen, unseren Tendenzen, dann werden wir selbst unglücklich werden. Und wir werden deprimiert werden und zusätzlich werden auch unsere Beziehungen zerstört werden. Also wir können vor lauter Selbstsucht und Schreien unseres Fleisches können wir dann auch Gott nicht mehr hören. Und wir sehen ihn nicht mehr. Und wir spüren das Feuer des Heiligen Geistes nicht mehr. Warum? Weil wir hinuntergeklettert sind von dem Altar. Und Gott hat nie Feuer auf einen leeren Altar fallen lassen. Nur auf ein Opfer. Nur auf ein Opfer, das auf dem Altar drauf liegt. Und ich meine, ihr könnt das selbst prüfen. Könnt ihr euch mal umschauen. Habt ihr je einen glücklichen Egoisten getroffen? Gibt es nicht. Aber auf der anderen Seite sagt uns der Herr, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, das heißt, wenn ihr euch selbst verleugnet, ist dasselbe Ding, so werdet ihr leben. Und er hat uns gesagt, die Gesinnung des Geistes, das heißt die Ausrichtung auf Gott, das, was er sagt, dass ich mich von ihm führen lasse und bestimmen lasse, die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Willst du wirklich Leben und Frieden erfahren? Das ist der Schlüssel. Das ist die Antwort. Verleugne dich selbst. Bring dein Fleisch um. Gib dich Gott hin und lass ihm dein Leben bestimmen und demütige dich, fang an anderen zu dienen, achte andere höher als dich selbst und du wirst ein glücklicher Mensch sein. Weil wonach wir uns sehnen, ist der Herr selbst. Und die Gemeinschaft mit ihm, dass wir ihn hören und ihn sehen und dass er uns gebraucht. Und sein Wirken durch uns. Und dann werden wir erfüllt und glücklich sein, weil wir erfüllt sind mit ihm. Und das ist Gottes Herz für uns. Und deswegen mag er das, wenn unser Fleisch brutzelt. Er sagt, das ist ein Wohlgeruch für mich, wenn ihr euch auf diesen Altar legt und das Fleisch verbrennt. Er will uns herausfordern an diesem Punkt. Wollt ihr Gottes Feuer erfahren? Das Feuer des Heiligen Geistes, seine Gegenwart, dass sein Feuer unser Leben und unsere Familien und unsere Gemeinde füllt. Und sagt der Herr, dann muss das Fleisch sterben. Es ist der Schlüssel. Dem Maß, in dem wir uns selbst sterben, in dem Maß, in dem wir uns aus uns selbst rauswerfen, könnte man sagen, und uns Jesus hingeben und uns von ihm füllen lassen, in dem Maß werden wir seine Gegenwart und seine Herrlichkeit und sein Wirken in unserem Leben sehen. Aber es ist teuer. Es kostet was. Es kostet dir dein Leben. Als Jesus in den Tempel gekommen ist, hat er diesen Strick gemacht und hat begonnen, all diese Händler rauszuschmeißen, diese Tische umzuwerfen. Er hat aufgeräumt. Es war kein schönes Bild. Wenn wir Jesus in den Tempel unseres Lebens reinlassen, in unseren Tempel, dann wird er vielleicht auch so manches wegwerfen und rauswerfen. Und das kann wehtun. Vielleicht fühlen wir uns sogar manchmal, ich sterbe. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, aber es gibt keinen anderen Weg. Vielleicht wird er dich herausfordern, Prioritäten zu ändern. Persönlich oder auch vielleicht auch als Familie. Die Sache ist, Gott wird uns nur so tief führen, wie wir wollen. Er wird uns nicht vergewaltigen. Er wird uns nicht zwingen. Wir können von dem Altar runterklettern. Aber dann versäumen wir auch seinen Segen. Also der Schlüssel für ein glückliches und erfülltes Leben, für heile Familien, für gesunde Gemeinden, ist das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das spricht ja nicht über unser Gewicht. Ich muss abnehmen. Das muss ich auch. Aber er muss wachsen, er muss zunehmen. Geistlich gesprochen. Und ich muss abnehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Täglich selbst sterben, das Kreuz aufnehmen, das Leben auf den Altar legen, das Fleisch in Rauch aufgehen lassen. Jetzt wird der Herr noch sprechen über die zusätzlichen Opfer zu dem täglichen. Ja, es gab täglich das Morgen- und das Abendopfer und jetzt kommen noch einige dazu. In den Versen 9 bis 10 haben wir das wöchentliche Opfer. Das ist der Sabbat. Dann die Verse 11 bis 15, ein monatliches Opfer. Die Verse 16 bis 25, das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote. Verse 26 bis 31, das Pfingstfest. Kapitel 29, Verse 1 bis 6, das Hornblasen. Verse 7 bis 11 ist der Versöhnungstag und Verse 12 bis 39 das Laubhüttenfest. Wir sind noch nie so schnell durchgekommen durch ein Kapitel. Wenn euch die Details interessieren zu diesen Festen, in 3. Mose Kapitel 23 haben wir die studiert. Sprechen auch alle von Jesus und haben auch prophetische Bedeutung. Aber heute wollen wir uns mit der Erkenntnis begnügen, dass es noch zusätzliche Feste und Opfer gab zu dem täglichen dazu. Und das erinnert uns, dass wir nicht nur täglich stille Zeit brauchen und Stille, sondern auch mal besondere Zeit freinehmen und opfern für den Herrn. Das kann oder ist wöchentlich der Gottesdienst, die Bibelstunde. Und wenn ihr sowas noch nicht tut oder noch nicht getan habt, möchte ich euch ermutigen, euch vielleicht mal einen Tag freizunehmen. Oder vielleicht mehrere Tage und allein irgendwo weg, um den Herrn zu suchen. Nur die Bibel mitzunehmen und spazieren zu gehen und mit ihm zu reden und ihn zu suchen. Ich kann euch versprechen, ihr werdet gesegnet und erfrischt zurückkommen mit neuer Vision und neuer Führung vom Herrn. Auch Konferenzen oder Freizeiten können solch besondere Zeiten sein. Es ist wie in einer Beziehung. Es ist überlebensnotwendig, täglich, regelmäßig Zeit mit dem Partner zu verbringen. Es ist wichtig, miteinander zu reden, Zeit zu verbringen. Aber Männer, wenn ihr weise seid, dann geht ihr auch ab und zu mit eurer Frau aus. Sagt, hey komm, Schatz, lass uns ausgehen. Lass uns besondere Zeit miteinander verbringen. Vielleicht ist dieses wöchentliche Muster gar nicht schlecht. Und vielleicht mal alleine auf Urlaub zu fahren. Kinder befreunden zu lassen und mal ein paar Tage wegzufahren. Das erfrischt die Beziehung. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber so ist es auch in unserer Beziehung mit dem Herrn. Wir brauchen diese tägliche Zeit mit ihm, aber es ist auch gut, ab und zu mal so Zeiten freizunehmen und sagen, Herr, ich opfer meine Zeit auf, ich opfer einen Urlaubstag auf, um dich zu suchen. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Ich weiß nicht, ob ich diese extra Zeit habe, mir Zeit zu nehmen für den Herrn. Es ist teuer. Ich habe so viel zu tun. Vielleicht kostet es mich sogar finanziell was. Hey, auch für die Israeliten war es teuer. Ihr könnt das mal, wenn euch langweilig ist, mal durchgehen hier und ausrechnen, wie viel Viecher und Mehl und Wein die verbraucht haben im Jahr. Ich habe es auch nicht getan, aber ich habe es in einem Kommentar nachgelesen. Die haben pro Jahr 1086 Lämmer geopfert. 113 Stiere, 32 Widder, eine Tonne Mehl und 1000 Flaschen Öl und Wein. Und das ist ohne die zusätzlichen persönlichen Opfer, die die Israeliten dargebracht haben. Wenn sie im Tempel gekommen sind, um einfach Gemeinschaft zu haben mit Gott. Oder beim Passafest. Josephus berichtet uns, dieser jüdische Geschichtsschreiber, dass zur Zeit Jesu an einem Passafest 255.600 Lämmer geopfert wurden. Also es war auch für die Israeliten teuer und kostspielig, den Herrn anzubeten. Und Jesus hat uns nie gesagt, dass Nachfolge billig ist. Oder dass Nachfolge uns nichts kosten wird. Es mag uns kosten. Finanziell, unser Ansehen, Zeit kosten, Stolz kosten. Aber es ist es wert. Meine Gemeinschaft mit Jesus, Frieden und Freude in seinem Heiligen Geist, das, was er in unser Leben bringt. Es kostet. Hat den Israeliten viel gekostet. Aber wartet mal, wer hat denn alles bereitgestellt? Wer hat denn die Israeliten versorgt? Das war der Herr. Und sie haben ihm einfach zurückgegeben. Ihrem Zehnten und in diesen Opfern. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott will, dass wir uns verleugnen und dass wir ihn zuerst suchen. Dass er die erste Priorität hat in unserem Leben. Und wenn er uns auffordert, den Zehnten zu geben und wenn er uns einladet, Zeit zu opfern, um ihn zu suchen, Zeit zu opfern, alleine mit der Familie, um den Herrn zu suchen, Zeit zu opfern, Menschen zu dienen, die er uns aufs Herz legt, dann wird er uns versorgen. Gott wird nie unser Schuldner sein. Er wird uns tausendfach zurückgeben, in geistlichen Segen und auch materiell. Er wird uns versorgen. Das ist eigentlich ein gutes Geschäft für uns. Gott gibt uns und wir geben ihm zurück und in dem Prozess wird er geehrt und wir werden beschenkt. Ich mag das. Das ist ein guter Deal für uns. Kapitel 30. Und Mose sprach zu den Söhnen Israel nach allem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Und Mose redete zu den Häuptern der Stämme der Söhne Israel und sagte, das ist es, was der Herr geboten hat. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, einen Haltungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen. Nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun.
Also zwei Gelübde sehen wir hier. Erstens mal das Gelübde, etwas zu tun,
und dann ein Gelübde, etwas nicht zu tun. Enthaltungsgelübde. Der Herr sagt, wenn er so ein Gelübde schwört, ein Eid schwört, was immer von den beiden, dann soll er sein Wort nicht brechen. Nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. Wir müssen Männer unseres Wortes sein.
Gott lehrt dieser neuen Generation hier, dass es wichtig ist, den Herrn anzubeten, ist das Wichtigste, aber dass es auch wichtig ist, ehrlich zu sein, zu seinem Wort zu stehen. Ist wichtig für eine Gesellschaft auch. Keine Gesellschaft kann bestehen,
wenn die Leute nicht ehrlich sind, wo Menschen nicht ihr Wort halten.
Gilt für jeden Bereich unseres Lebens, aber wir brauchen nur Wirtschaft anschauen. Wirtschaft kann nicht florieren, wenn die Leute nicht verlässlich sind, wenn man sich nicht verlassen kann, dass der Geschäftspartner auch das Geschäft oder den Vertrag einhält. Könnt ihr euch anschauen, in Ländern, wo dieses Vertrauen zusammenbricht, investiert kein Mensch. Oder auch die Israeliten sind hier gerade auf dem Weg in den Krieg. Wenn du im Kampf bist, im Krieg und im Schützengraben und Freund sagt zu dir, hey komm, greif an, lauf, ich gebe dir Feuerschutz, ich gebe dir Deckung, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass er es wirklich tut. Sonst bin ich tot.
Jesus hat uns in der Bergpredigt gesagt, im Matthäus, im Kapitel 5, hat gesagt, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei Nein. Alles andere ist Schrott. Diese ganzen Spielchen, die Pharisäer gemacht haben. So, wenn ich das und wenn ich beim Tempel schwöre, dann muss ich es nicht halten, aber wenn ich beim Altar schwöre, dann muss ich es halten und so diese manipulativen Dinge. Jesus sagt, das ist Schwachsinn. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Seid ehrlich und offen, ohne solche Tücken und ohne Betrug. Ja. Sollen Menschen sein, die das sagen, was sie meinen und das meinen, was sie sagen und dazu stehen. Was schön ist, ist, dass wir dabei wissen dürfen, dass Gott uns nie zu einem höheren Standard verpflichtet als er sich selbst. Wenn Gott uns sagt, wir sollen zu unserem Wort stehen, dann wissen wir hundertprozentig, dass Gott zu seinem Wort stehen wird. Gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dann können wir uns 100% drauf verlassen. Gott steht zu seinem Wort. Und was Gott von uns will, ist eigentlich nur, dass wir ihm ähnlich sind, wie auch in allen anderen Bereichen. Lies mal weiter. Ich bin auf der falschen Seite. Verse 3 bis 9. Verse 4 bis 9. Und wenn eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Enthaltungsgelübde auf sich nimmt im Haus ihres Vaters in ihrer Jugend und ihr Vater hört ihr Gelübde oder ihr Enthaltungsgelübde, das sie auf ihre Seele genommen hat und ihr Vater schweigt ihr gegenüber, dann sollen all ihre Gelübde gelten und jedes Enthaltungsgelübde, das sie auf ihre Seele genommen hat, soll gelten. Entschuldigung. Wenn aber ihr Vater ihr gewehrt hat an dem Tag, als er es hörte, so sollen alle ihre Gelübde und alle ihre Enthaltungsgelübde, die sie auf ihre Seele genommen hat, nicht gelten. Und der Herr wird ihr vergeben, weil ihr Vater ihr gewehrt hat. Vers 7. Und wenn sie etwa die Frau eines Mannes ist und ihre Gelübde auf ihr sind oder ein unbedachter Ausspruch ihrer Lippen, mit dem sie ihre Seele gebunden hat und ihr Mann hört es und schweigt ihr gegenüber an dem Tag, da er es hört, dann sollen ihre Gelübde gelten und ihre Enthaltungsgelübde, die sie auf ihre Seele genommen hat, sollen gelten. Und wenn ihr Mann an dem Tag, da er es hört, ihr wehrt, dann hebt ihr Gelübde auf, das auf ihr ist, und den unbedachten Aufspruch ihrer Lippen, wozu sie ihre Seele gebunden hat, und der Herr wird ihr vergeben. Was soll das jetzt? Männer sollen ihr Wort halten, aber die Frauen, wenn sie einen Schwur ablegen oder einen unbedachten Ausspruch, das kann schon mal passieren, ne? Nee, das wäre jetzt gemein. Aber wir wissen, dass zumindest statistisch gesehen die Frauen fast doppelt so viel reden wie die Männer. Also zumindest statistisch gesehen haben sie doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, einen unbedachten Ausspruch zu tun. Nee, aber davon spricht der Herr jetzt nicht. Aber was soll das Ganze? Was soll das? Erstens haben wir wieder das Prinzip von der Wichtigkeit von Ordnung und Unterordnung in der Familie. Und in diesem ganzen Buch geht es eigentlich darum, ist ein Buch der Ordnung, 4. Mose. Und jetzt erinnert der Herr sie auch daran, Ordnung, Unterordnung in der Familie. Und der Herr sagt uns, dass der Mann, der Vater, das Haupt, der geistliche Leiter der Familie ist. Das Haupt über seine Frau, aber auch über die Kinder, die noch unter seinem Dach wohnen. Also, wenn die Ehefrau Yves Rocher studiert, den Katalog und 500 Kilogramm Zeug bestellt, dann hat nicht wirklich überlegt, was das kosten wird, ist so eine unbedachte Sache, ne? Dann konnte das damals in Israel, gab es natürlich noch nicht Yves Rocher, aber theoretisch, dann konnte oder musste das vom Mann bestätigt werden. Oder wenn er nicht einverstanden war, dann konnte er es rückgängig machen. Sie macht so eine unbedachte Sache, war nicht wirklich durchdacht, war nicht wirklich schlau und er sagt, hey Schatz, das wird uns in den Ruin treiben, wenn wir dieses Geschäft hier abschließen. Und er kann es als ungültig erklären. Genauso eine Tochter. Wenn eine Tochter hier einen Schwur macht und sagt, oder ein Gelübde sagt, ich werde nicht heiraten, niemals, oder ich werde das nächste Jahr, halbe Jahr nicht arbeiten, dann konnte der Vater sagen, hey, das ist ja gut gemeint, aber ich habe schon den Vertrag mit dem Nachbarn abgeschlossen. Der hat einen Sohn und ich kriege 12 Kamele für dich. Oder er konnte sagen, nee, wir brauchen deine Arbeitskraft. Du kannst jetzt nicht dieses Gelübde leisten, was weiß ich, in die Wüste zu gehen, um Einsiedler zu werden oder was immer. Also der Vater, der Mann hatte die Autorität, die Leitung in der Familie und er hatte die Möglichkeit, so einen unbedachten Ausspruch, so einen Schwur aufzuheben. Vers 10. Aber das Gelübde einer Witwe und einer Verstoßenen, das heißt einer Entlassenen, einer Geschiedenen, alles, womit sie ihre Seele gebunden hat, soll für sie gelten.
Also eine Witwe, eine Geschiedene, die nicht unter der Leitung, unter der Autorität eines Mannes ist, die ist für sich allein verantwortlich vor dem Herrn. Vers 11. Und wenn eine Frau im Haus ihres Mannes ein Gelübde ablegt oder durch einen Eid ein Enthaltungsgelübde auf ihre Seele genommen hat und ihr Mann hat es gehört und ihr gegenüber geschwiegen, er hat ihr nicht gewehrt, dann sollen alle ihre Gelübde gelten und jedes Enthaltungsgelübde, das sie auf ihre Seele genommen hat, soll gelten. Wenn aber ihr Mann diese Gelübde ausdrücklich aufgehoben hat, an dem Tag, als er sie hörte, also er konnte, hatte einen Tag Zeit, er musste das sofort tun, sagen, hey Schatz, nee, das geht so nicht. Wenn er nichts sagt, dann hat es gegolten. Dann sollen alle ihre Gelübde gelten und jedes Enthaltungsgelübde, das sie auf ihre Seele genommen hat, soll gelten. Wenn aber ihr Mann diese Gelübde ausdrücklich aufgehoben hat an dem Tag, als sie es hörte, dann soll alles, was über ihre Lippen gegangen ist, an Gelübden und an Enthaltungsgelübden ihrer Seele nicht gelten. Ihr Mann hat sie aufgehoben und der Herr wird ihr vergeben. Jedes Gelübde und jeden Eid eines Enthaltungsgelübde, sich selbst zu demütigen, ihr Mann kann es bestätigen und ihr Mann kann es aufheben. Und wenn ihr Mann von Tag zu Tag ihr gegenüber völlig schweigt, dann bestätigt er alle ihre Gelübde und alle ihre Enthaltungsgelübde, die auf ihr sind. Er hat sie bestätigt, denn er hat ihr gegenüber geschwiegen an dem Tag, als er davon hörte. Wenn er sie aber ausdrücklich aufhebt, nachdem er davon gehört hat, dann wird er ihre Schuld tragen. Also er wird die Verantwortung übernehmen dafür, wenn er so einen Eid, unbedachten Eid seiner Frau aufhebt oder seiner Tochter. Es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn Gott Leiterschaft gibt und verantwortlich gibt, dann hält er dich als Leiter auch verantwortlich für die, die er dir anvertraut hat und auch für die Konsequenzen. Sieh, wenn du Chef einer Firma bist und du führst sie in den Bankrott, dann bist du auch verantwortlich als Chef und nicht deine Mitarbeiter. Die Untergebenen haben die Sicherheit auf der anderen Seite. Ne? Hat alles Vor- und Nachteile. Vers 17. Das sind die Ordnungen, die der Herr dem Mose geboten hat, zwischen einem Mann und seiner Frau, zwischen einem Vater und seiner Tochter, in ihrer Jugend, im Haus ihres Vaters. Warum ist das so? Ist der Herr chauvinistisch? Ich weiß, ihr Frauen habt das schon die ganze Zeit am Herzen, diese Frage. Erstens ist ein Prinzip, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Und darum geht es in diesem Buch. Und Gott möchte auch Ordnung in der Familie. Aber zweitens und noch wichtiger, wir haben ein Bild hier. Wie alles im Alten Testament ist ein Bild für uns im Neuen Testament. Und bildlich gesprochen sind wir alle Frauen. Was? Sind alle Frauen? Geistlich gesprochen, Jesus nennt uns seine Braut. Wir sind alle die Braut Christi. Und auch wir haben einen Ehemann, der für uns eintritt. Weil manchmal sind wir solche, die, naja, unüberlegt Versprechungen machen. Gott dumme Dinge versprechen, so in die Richtung, ich werde mich ändern. Schlechtes Versprechen, das können wir meistens nicht halten, nicht aus eigener Kraft. Aber wir machen manchmal so unüberlegte Aussprüche, sagen, ja, ich bete für dich und beten dann nie. Oder ich werde mich ändern. Und wir schaffen es nicht. Oder wir beten, weil wir glauben zu meinen, was gut für uns ist. Und Mann, wenn Gott uns das geben würde, würden wir unser Leben versauen. Wenn Gott uns all das geben würde, warum wir schon gebeten hätten. Wir haben wahrscheinlich schon 10-mal verheiratet alle und alle mit den Falschen. Und es wäre ein Riesenchaos. Und so, wenn wir unüberlegte Aussprüche tun als die Braut Christi. Dinge, die nicht gut für uns sind, ohne Verstand, die nicht weise sind. Dann sagt uns die Bibel, dass wir einen Ehemann haben, der für uns eintritt. Und der für uns diese Dinge, die nicht gut für uns sind, wo wir schlechte Entscheidungen getroffen haben oder unüberlegte Gebete, dann hebt er es auf. Und wenn ihr das. Im 1. Johannes 2,1 heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, und auch das ist eine Sünde, wenn jemand was verspricht und es nicht haltet, ist eine Sünde. Aber wenn jemand sündigt,
wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Er ist unser geistlicher Ehemann, der für uns einsteht. Und der die Verantwortung übernimmt für unsere unüberlegten, unsere dummen Dinge. Und der es auflöst, in einem gewissen Sinn. Hebräer 7, Vers 25, da heißt es von Jesus, dass er immer lebt, um sich für uns zu verwenden. Er ist unser geistlicher Ehemann, der für uns eintritt und der unsere Sünden und unsere unbedachten Gebete und unsere Versprechungen, die wir nicht gehalten haben, der das auflöst und die Verantwortung dafür übernimmt. Wir haben einen Ehemann, der sich um uns kümmert und in dem wir geborgen sein dürfen. Aber andere Seite, er wünscht sich auch von uns, dass wir seine Hingegebenen sind, die, die seine Leitung respektieren und die sich ihm unterordnen. Und auch davon weiß er wieder, dass das das Beste ist für unser Leben. Und deswegen sagt er uns diese Dinge. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Danke für diese einfachen Prinzipien, die du uns gibst. Ich danke dir, dass Christsein eigentlich nicht wirklich kompliziert ist, sondern dass wir einfach auf dich schauen müssen und unser Leben auf dem Altar legen und dir hingeben, dir nachfolgen. Und du kümmerst dich um den Rest. Vater, ich bitte dich, dass wir lernen aus diesen Dingen und dass wir Menschen werden, die mehr und mehr ihr Fleisch brutzeln lassen auf dem Altar und immer seltener runterklettern, sodass unser Leben dich ehrt und dass wir erfüllt sind mit dir und mit dem, was du in unserem Leben tun willst. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.